Ja, ich habe es gerade eben schon angekündigt. Heute gibt es mal keine großen bzw. langen Worte von mir in einer Predigt. Vielmehr will ich heute mit einem kurzen Input auf große Worte eingehen, die jemand unmittelbar vor seinem Tod ausgesprochen hat. Und ich musste dabei so ein bisschen mal Revue passieren lassen und habe gedacht, so wertvolle oder so fesselnde Momente. Ich bin ein großer Actionfilm-Fan. Habe ich gedacht, so, wo gibt es denn eigentlich so in der Filmbranche so berühmte letzte Worte, bevor jemand die Bühne verlässt, bevor jemand abtritt? Und man merkt so, das sind so oft kurze, einprägsame Worte, die im Kopf bleiben. Du wiederholst diese Worte dann vielleicht irgendwo in der Gemeinschaft und viele wissen direkt Bescheid. Und ich habe euch mal 4 berühmte letzte Worte mitgebracht aus 4 Filmen. Hasta la vista, baby. Weiß nicht, wer es kennt, Arnold Schwarzenegger in Terminator. Hat tatsächlich sehr, sehr geprägt, dieser Film. Du kommst nicht vorbei. Ich glaube in Englisch, you shall. Nee, ich lasse es lieber, das Englisch lasse ich lieber. Kommst hier nicht vorbei, ne? Gandalf der Graue in Herr der Ringe. Möge die Macht mit dir sein. Kennt vielleicht der eine oder andere auch von Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Und die letzten Worte, da steckt so ein bisschen schon drin, wer das gesagt hat. Und es ist auch spannend, was das über die Person aussagt. Ich bin Iron Man. In Avengers Endgame mit einem Schnipsen verabschiedet er sich von der Bühne. Letzte Worte, bevor Helden die Bühne verlassen. Und ich finde es immer wieder spannend, was hinter solchen letzten Worten steckt. Ein letzter Rat, eine letzte Rettungstat oder der Wunsch vielleicht auch nach Bedeutung. Die wohl beeindruckendsten und wirkungsvollsten letzten Worte, die finde ich aber persönlich in keinem Actionfilm. Ich finde sie in der Bibel. Jesus hängt bereits so circa 6 Stunden am Kreuz. Vorher wurde er mehrfach ausgepeitscht, geschlagen und musste teilweise sein Kreuz, an dem er sterben würde, selbst hinauf nach Golgatha tragen. Und dann lesen wir in Johannes 19, Vers 30, nachdem Jesus ein wenig von dem Wein, von dem Essigwein genommen hatte, in Klammern, den ihm die Soldaten gegeben hatten, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Es ist vollbracht. Sowohl für die Menschen unter dem Kreuz als auch für uns heute können diese Worte oft schwer zu verstehen sein. Was meint Jesus denn damit, wenn er sagt, es ist vollbracht? Und gern will ich versuchen, heute in aller Kürze mal eine Antwort darauf zu geben, wobei ich mir sicher bin, dass ich die Tiefe dieser Worte nur Stückwerk erfassen kann. Im Griechischen steht für diesen Spruch nur ein einziges Wort. Ein einziges Wort, tetelestai. Es ist vollbracht. Und das Faszinierende an der griechischen Sprache ist, dass ein Wort Bände sprechen kann. Die alten Griechen, die schmücken sich gern damit, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Und Jesus bedient sich hier ebenfalls eines solchen Wortes. Tetelestai. Es ist vollbracht. Und die Wurzel dieses Wortes, die lautet Teleo und die befindet sich an einigen Stellen auch im Neuen Testament. Und wenn wir uns diese Stellen jetzt mal anschauen, ich habe euch 3 Stellen mitgebracht, die so ein bisschen typisch sind, damit wir dieses Meer an Bedeutungen so ein bisschen besser fassen können. Was verbirgt sich in diesem Wort Tetelestai im Wortstamm Teleo? Die erste Bedeutung, die lesen wir in Johannes 4, Vers 34. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Vollende ist so die erste Bedeutung oder eine Bedeutung von Teleo. Tetelestai bezieht sich also zum einen auf den Auftrag, den Jesus von seinem Vater erhalten hat. Und im Hinblick auf das Kreuz deutet Jesus somit an, dass er seinen Auftrag, welcher auch immer das sein mag, vollendet hat. Er hat den Auftrag abgeschlossen, er hat alles getan, was der Vater wollte und hat es somit vollendet. Das erste Wort, das steht für die Vollendung eines Auftrages. Die zweite Bedeutung, die können wir aus Lukas 18, Vers 31 entnehmen. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, in Klammern Teleo, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Ich habe noch eine Ergänzung aus Matthäus 5, Vers 17, die ist noch ein bisschen fokussiert. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. Im Alten Testament erlebt das Volk Israel nach den Gesetzen, die es am Berg Sinai von Gott empfangen hat, eine Ordnung, die Menschen zu einem guten und erfüllenden Leben führen soll. Und wenn wir es schaffen, uns danach zu richten, nicht nur einen Tag, nicht nur ein paar Stunden, nicht nur einen Monat, sondern unser ganzes Leben lang, dann haben wir das Privileg und das Recht, vor Gott gerecht dazustehen. Hände hoch, wer hat es geschafft? Das Miesen, sobald es einmal passiert, ist es schon vorbei. Keinem Menschen ist es möglich, diese Gebote bis ins kleinste Detail irgendwie einzuhalten. Und diese Gebote, die sind auf der einen Seite eine gute Orientierung für gutes Leben, auf der anderen Seite halten sie uns auch vor Augen, dass wir es nicht alleine schaffen können. Nur wer es schafft, diese Ordnung und diese Gesetze Gottes zu erfüllen, der wird aus eigener Kraft vor Gott gerechter stehen. Und nun kommt Jesus und sagt auch am Kreuz: Ich habe die Ordnungen Gottes erfüllt. Ich bin jemand, der vollkommen gerecht und rein dasteht. Ich habe es erfüllt. Das, was im Alten Testament und davor und im anderen Kontext niemand erfüllen konnte, das habe ich erfüllt. Und dann starb er am Kreuz. Und das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, weil eigentlich hängt der Tod mit Sünde zusammen, aber Jesus ist ohne Schuld gewesen, ohne Sünde gewesen. Das bedeutet, durch den Tod Jesu verzichtet er auf den Anspruch, leben zu dürfen. Auf den Anspruch, vor Gott gerecht dastehen zu dürfen. Doch wenn er verzichtet, ist die Frage, wer profitiert dann davon? Und hier kommen wir zur dritten Bedeutung dieses Wortes. In Matthäus 17, Vers 24 gerät Petrus in ein Gespräch mit Männern, die Tempelsteuer einziehen. Da lesen wir, als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum kamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten ihn: Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Und auch hier lesen wir, zahlt ist wieder das gleiche Wort, der gleiche Wortstamm Teleo, den wir auch in Tetelestai finden. Teleo bedeutet an dritter Stelle bezahlt. Jesus sagt, nochmal ergänzend in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Am Ende seines Lebens verzichtet Jesus auf das Anrecht, vor Gott gerecht dazustehen. Und stattdessen bezahlt er mit seinem unschuldigen Leben den Preis für viele, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Ich fasse diese drei Worte nochmal zusammen, die Jesus hier am Kreuz ausspricht. Jesus vollendet den Willen des Vaters. Jesus erfüllt die Ordnungen Gottes, die kein anderer erfüllen konnte. Und Jesus bezahlt mit seinem Leben, damit wir Zugang zu Gott haben. Im griechischen Kulturraum, da wird dieses Wort Tetelestai unter bezahlte Rechnungen geschrieben. Sehr faszinierend. Manchmal wird es auch nur mit diesen ersten Buchstaben dargestellt, dieses Tau, was für uns im Deutschen aussieht wie ein T. Aussieht wie ein T oder aussieht wie ein Kreuz. So ein Buchstabe, der dann drunter geschrieben wird. Es ist bezahlt. Und so dürfen auch wir, wenn wir dieses Kreuz sehen, so dieses Kürzel sehen und daran denken, es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Jesus hat alles erfüllt an diesem Kreuz und er hat den Weg für mich zum Vater freigemacht. In sämtlichen Filmen ist es oft eine große Tragödie, wenn der Held stirbt. Ein letzter, verzweifelter Ruf, in der Hoffnung, vielleicht irgendetwas bewirkt zu haben. Bei Jesus ist das jedoch anders. Es ist kein verzweifelter Ruf eines Sterbenden, der nicht weiß, was danach passiert, sondern es ist der Siegesruf des Retters dieser Welt. Es ist vollbracht. Glauben wir das? Glauben wir das, dass am Kreuz Jesus den Weg für uns frei gemacht hat? Den Weg frei in die Ewigkeit mit Gott, dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen, was nach dem Tod passiert. Wenn wir in unsere westliche Welt schauen, dann merken wir, der Tod, der wird schnell gern verdrängt. Da will man sich nicht mit auseinandersetzen, weil man nicht weiß, was danach passiert. Durch Jesu Tod ist unser Tod nicht mehr so etwas Ungewisses. Nichts mehr, wovor wir uns fürchten brauchen, denn er macht den Weg frei für die Ewigkeit bei Gott. Und was ich in diesem Lied, das wir am Eingang gesungen haben, faszinierend finde, das ist so die andere Seite. Das eine ist das, was Jesus für uns getan hat. Auf der anderen Seite ist aber auch eins der letzten Worte: Vater, vergib ihn. Und das drückt aus meiner Sicht auch eine unglaublich tiefe Liebe aus, die da am Kreuz passiert. Wer hat denn diesen Jesus dort ans Kreuz genagelt? Wer ist denn schuld daran, dass er sterben musste? Das waren nicht nur die Römer, das waren nicht nur die Juden, das waren genauso auch wir. Und mit der Aussage, dass Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, wird für mich eine unglaubliche Liebe am Kreuz sichtbar. Das ist das, was am Karfreitag passiert ist. Das ist das, wo wir euch heute mit hineinnehmen wollen, auch dann später in den Stationen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch mit dieser Frage auseinandersetzt, hey, was bedeutet dieses Kreuz eigentlich für mich? Kann ich das annehmen, was dort passiert ist? Amen.